Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit uns reinhörst. Ich freue mich sehr, dass wir heute in unserer Folge wieder einen Gast dabei haben, nämlich Arnold Benz. Arnold, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Gerne mache ich das.
Wir wollen heute über die Frage nachdenken, warum fällt es Physikern schwer, über Gott zu reden? Und da passt es ganz gut, dass wir auch einen Physiker zu Gast haben. Aber wer Arnold Benz genau ist, Stefan, das übernimmst du.
In alter Tradition natürlich wie immer herzlich gerne. Ja, wir haben Professor Dr. Arnold Benz hier bei uns. Und ja, du Arnold, du bist Bürger von Winterthur in der Schweiz. Und da bist du auch geboren. Und du hast Mathematik und Physik am Eidgenössischen Institut für Technologie, also ETH in Zürich studiert und deinen Diplomabschluss in theoretischer Physik gemacht. Und danach bist du zur Cornell University in New York gewechselt und da hast du auch deine Doktorarbeit in Astrophysik abgeschlossen. Und wenn ich es recht recherchiert habe, bist du dann 1972 zurück an die ETH gekehrt und warst dort von 1974 bis 2010, also eine sehr lange Zeit, Leiter der Gruppe für Radioastronomie und Plasmaphysik am Institut für Astronomie. Und 1993 wurde dir dann der Titel des ETH-Professors verliehen. Deine Forschungen, die konzentrierten sich auf ganz viele Bereiche, nämlich auf dynamische Prozesse bei der Entstehung von Sternen und Planeten, und du hast die äußeren Atmosphären der Sonne und von Sternen erforscht, die Erwärmung von Koronen und die Beschleunigung von Teilchen auf hohen Energien. Und darüber hinaus hast du an Problemen mit Supernovae und Gammastrahlenausbrüche und Zwergnovae gearbeitet. Das ist ja grandios. Du warst der Hauptermittler des Röntgenteleskops STIX und leitender Mitermittler für das Herschel Space Observatory. Und dem nicht genug, zudem warst du auch noch Präsident der Abteilung 2, und das ist genau für Sonne und Heliosphäre, der Internationalen Astronomischen Union, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Astrophysik und Astronomie und auch noch Präsident der Gemeinschaft der Europäischen Solarradioastronomen. Das ist, genau, ein Lebenslauf, der sich wirklich hören lassen kann. Super, grandios.
Ja, wir sind umso froher, dass wir dich als Experten hier zu Gast haben und wir wollen vor allem darüber ins Gespräch kommen. Du hast einen Artikel geschrieben mit dem heutigen Titel »Warum fällt es Physikern schwer, über Gott zu reden?« und dort schreibst du gleich in deiner Einleitung, ich meine in Anlehnung an eine andere Untersuchung, dass nur 10% aller Wissenschaftler reine Materialisten seien, die überzeugt sind, dass es keine geistigen Kräfte gibt, die wirken und sich alles im Universum aus dem Verhalten von Atomen ergibt. In der öffentlichen Wahrnehmung hat man ein ganz anderes Bild. Ich denke, die meisten Menschen wären überrascht, wenn sie das lesen würden und würden eher denken, die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler geht davon aus, dass der Materialismus eigentlich Recht hat. Woher kommt diese Diskrepanz, dieser Unterschied?
Das sind wahrscheinlich die Leute, die extrem materialistisch denken, die lauteren Stimmen. Die haben die Öffentlichkeit offenbar mehr beeindruckt, oder vielleicht waren es nur die Journalisten mehr beeindruckt, und darum ist dieser Eindruck entstanden. Aber eigentlich, wenn man so denkt, Materialismus ist dann doch etwas recht Extremes. Dass es keine geistigen Werte, keine geistigen Kräfte gibt, das ist doch ein bisschen schwierig, wenn man das wirklich so denkt. Denn wir leben in einer Welt, wo geistige Kräfte wirken, wo der Geist eine Rolle spielt, in mancherlei Hinsicht. Kunst, in der Gesellschaft, wenn man in der Liebe, in der Trauer, überall kommt Geist hinein. Natürlich, materialistische Phänomene spielen auch, aber das ist doch weniger ausschließlich materialistisch. Das überrascht mich nicht, nein. Die Wissenschaftler sind nicht so dumm, dass sie das nicht sehen. Es ist auch eine beschränkte Sicht, also das ist doch eine Verengung der Wirklichkeit.
Um das vielleicht ergänzend noch zu sagen, als Materialist ist man Atheist, aber andersherum ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall, oder? Also ich kann auch Atheist sein, ohne Materialist zu sein.
Stimmt, ja. Also Materialist ist schon ein sehr spezieller Fall. Atheisten sind im Wesentlichen Leute, die mit dem Begriff Gott nichts anfangen können. Und zum Teil sind sie nicht mal selbst schuld. Das ist die Gesellschaft oder die Kirche oder was immer, das ihnen diesen Begriff wirklich verkehrt hat.
Arnold, beim Lesen deines PDFs ist mir aufgefallen, dass du Lücken in der Physik gar nicht als Argument für Gott siehst. Da wäre so meine erste Frage, warum eigentlich nicht? Sind denn so diese klassischen Gottesargumente, so das kosmologische Argument oder das Argument der Feinabstimmung, für dich dann Lückenbüßer-Argumente?
Können es sein, natürlich. Die Lücken, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Lücken. Denn es ist wirklich einfach, irgendeine Hypothese zu lancieren und das als Erklärung, wenn auch noch sehr hypothetisch, zu bringen. Ich sage meinen Doktoranden immer, publiziere kein Resultat ohne nicht auch eine Erklärung. Und wenn es nur eine einfache, vielleicht falsche Erklärung ist, sonst kommt jemand anders und macht das. Das ist mal das Erste. Feinabstimmung, das ist ein guter Punkt. Es ist wirklich so, dass, ja, ich komme mir noch drauf, aber das ist wirklich eine unglaubliche Eigenschaft des Universums, dass gewisse Dinge sehr gut abgestimmt sind. Also es passt wunderbar zusammen. Da ist zum Beispiel die Sonne, die Gravitationskonstante, genauso, dass sie eben jetzt immer noch leuchtet. Wenn sie größer wäre, die Gravitationskonstante, dann wäre die Sonne bereits ausgebrannt und wir würden gar nicht mehr leben können. Wir würden uns auch nicht wundern, dass wir hier leben können. Also wir sind auf diese Feinabstimmung angewiesen, dass es uns überhaupt gibt. Und die kann man nicht, also die Gravitationskonstante kann man nicht berechnen. Die muss man messen. Wir wissen nicht, warum sie so ist. Könnte man sagen, das ist eine Lücke. Aber da kommt einer und sagt, ja, es gibt halt verschiedene Universen. Es gibt Tausende oder unendlich viele. Und wir leben in einem, das eben passt. Da können wir leben. Und wenn das nicht passen würde, nicht fein abgestimmt wäre, dann wären wir nicht hier und würden uns nicht wundern und würden, könnten uns nicht beklagen. Also irgendeine Hypothese gibt es nie mehr. Das ist eigentlich der Grund, warum die Lücken gefährlich sind. Es ist aber auch ein anderer Grund. Man hat ja den Eindruck, das ist wie bei den Indianern. Am Anfang gehört ihnen das ganze Land, der ganze Kontinent. Dann kommen die Weißen, sie müssen sich die Indianer ein bisschen zusammennehmen. Sie kommen in Reservate. Die Reservate werden immer kleiner. Und am Schluss leben sie nur noch in kleinen Reservaten. So könnte es nicht Gott gegangen sein. Am Schluss ist Gott nur noch in den Reservaten und in der umliegenden Gebiet nicht mehr. Das ist doch der Linkenbüßer, der dann dort im Reservathaus eigentlich keine schöne Existenz mehr hat. So einen Gott. Das ist nicht der Gott, der zu Mose sagt, ich bin, der ich sein werde. Das ist irgendeine Reduktion. Und zwar eine Reduktion auf unser wissenschaftliches Weltbild. Ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Also Lücken, das ist keine gute Sache. Aber es ist natürlich schon etwas an der Feinabstimmung. Das ist erstaunlich, bleibt erstaunlich. Man kann es aber nicht als Erklärung, das ist das andere, man kann es nicht als Erklärung brauchen. Physiker wollen eine Ursache, wenn sie etwas erklären wollen. Und die Ursache ist bekannt. Das ist die Erhaltung der Energie oder das ist die Gasgleichung oder was immer. Aber die Ursache sollte bekannt sein und Gott ist natürlich nicht bekannt. Also wir ersetzen dann die Ursache mit etwas Unbekanntem und das ist keine physikalische Erklärung. In der Physik spielt die Mathematik. Das ist der Kern der Physik. Und da ist die Gotteserklärung keine gültige Erklärung. Aber es kann eine Deutung sein. Naja, über das wollen wir vielleicht noch sprechen. Also so ganz würde ich das nicht beiseite legen. Auch in Genesis 1 ist ja eigentlich in dem ersten Kapitel der Bibel ist doch die Meinung und es war gut. Und es war sogar sehr gut, steht an der Mauer. Also das ist fast die Feinabstimmung. Aber was soll, ist kein Beweis, nicht?
Das stimmt. Ich würde trotzdem gerne nochmal bei den Lücken in der Physik bleiben. Also wenn wir könnten jetzt so eine extreme Position nehmen und, weiß nicht, als Christen oder als Theist könnte man sagen, da ist eine Lücke, Gott war's. Und du hast gerade gesagt, das ist eigentlich ein sehr, sehr schwaches Argument. Man könnte ja trotzdem Lücken in der Physik als Indiz dafür nehmen, dass es irgendwie mehr geben muss als die naturwissenschaftlich beschreibbare Welt oder mehr als die Physik. Und da jetzt meine Frage. Es gibt Lücken, die sind Stand jetzt da in der Physik oder ich sag mal Dinge, die wir physikalisch nicht erklären können. Meines Wissens kann man zum Beispiel die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik Stand heute noch nicht so zusammenbringen, dass man da irgendwie eine einheitliche Theorie hat. Vielleicht haben wir das irgendwann geklärt. Gehst du davon aus, dass es auch Lücken gibt, die wir niemals füllen können, also die sozusagen immer offen bleiben werden in der Physik? Und wenn ja, wären das dann Indizien für Gott?
Wir wissen noch lange nicht alles. Es gibt den Anfang vom Universum, den man auch nie erklären wird, weil da kommt also die quantisierte Gravitationstheorie dazu, die wir noch nicht kennen. Kommt aber vielleicht noch, wer weiß. Aber es gibt sogar auf der Sonne Phänomene, die man noch nicht kennt. In den 40 Jahren habe ich in der Sonnenphysik mitgemacht und es gibt immer noch Sachen, die wir nicht verstehen. Wir verstehen die Eruption nicht. Es gibt noch sehr viel, das wir nicht verstehen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob wir das je verstehen. Das ist eine Aussage über die Zukunft der Wissenschaft, die kann ich nicht machen. Aber ich wäre nicht erstaunt, wenn es noch in 1000 Jahren offene Fragen gibt. Sind das Argumente für Gott? Der Gott, den es geben muss, damit wir unsere Wissenschaft weiterführen können oder abschließen können? Ja, das ist nicht der biblische Gott. Das muss man immer wieder sagen. Es ist ein Philosophengott, der des 17. und 18. Jahrhunderts.
Wo du gerade das Stichwort Missverständnis erwähnst, hältst du es eigentlich persönlich als Physiker auch für ein Missverständnis, wenn manche deiner Kollegen davon ausgehen, dass eigentlich die gesamte Wirklichkeit sich physikalisch erklären lässt? Würdest du sagen, das ist ein Missverständnis, oder würdest du sogar sehr viel Verständnis für diese Sicht haben?
Nein, das ist ein Missverständnis. Also wenn man sagt, Psychologie, das Bewusstsein ist eigentlich nur Biologie, Biologie ist eigentlich nur Chemie, Chemie ist eigentlich nur Physik, also ist alles Physik. Ja, das kann man so sagen. Aber dann gibt es noch vieles, das nicht Physik. Zum Beispiel, wenn ich ein Konzert höre, Musik höre, da kommt mir eine Schönheit entgegen, eine Ästhetik. Die kann man physikalisch nicht erklären. Wenn ich einen Verlust habe, meine Verwandtschaft, Trauerfall, das sind reale Wahrnehmungen, die nichts mit Physik zu tun haben. Die kann man nie physikalisch erklären. Also es ist ein Missverständnis, wenn jemand sagt, es gibt nur Physik. Da kann man natürlich das noch ein bisschen schwächer formulieren. Wir sagen, alle physikalischen Beobachtungen sind Physik. Oder was man beobachtet mit Teleskopen oder mit Beschleunigern. Was also physikalisch ist, das kann man kausal erklären. Aber wenn man dann von allem spricht, von der ganzen Wirklichkeit, die viel größer ist, als was wir messen und beobachten können in der Naturwissenschaft, dann müssen wir doch klar sagen, da ist ein Missverständnis. Da ist die Welt auf einen kleinen Bruchteil zusammengeschrumpft. Und viele Beobachtungen, viele Wirklichkeitserfahrungen sind da nicht dabei. Und die Wirklichkeit ist größer, als was die Naturwissenschaft messen kann.
Habe ich da vielleicht gerade ein Missverständnis? Weil du meinst ja gerade so, Gefühle seien keine Gegenstände der Naturwissenschaften. Aber sind Gefühle denn nicht etwas Messbares?
Die haben eine messbare Komponente. Also wenn einer Hass hat, dann nehme ich an, dass da im Hirn natürlich bestimmte Regionen sehr aktiv sind. In der Liebe sind es vielleicht auch Hormone, die dann mitspielen. Aber wir wollen ja die Liebe nicht auf die Hormone reduzieren.
Also was würdest du sagen, was ist denn noch so dieses Mehr? Ich meine, man könnte ja eben so wirklich sagen, naja gut, ne, es klingt zwar irgendwie total unromantisch, dass Liebe nur Hormone sind, aber naja, wenn es eben so ist, dann müssen wir uns eben mit dieser Realität eben abfinden. Was wäre denn aus deiner Sicht denn da noch mehr drinne bei Liebe oder bei Trauer als nur physikalische Prozesse oder Eigenschaften?
Also Gefühle sind eben auch ein Teil unserer Wirklichkeit. Wir nehmen die Wirklichkeit nicht nur mit Messinstrumenten wahr, sondern wir nehmen teil an der Wirklichkeit. Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Das gehört nicht zur Naturwissenschaft, eben weil sie subjektiven Anteil hat. Aber die gehört zu unserer Wirklichkeit. Und auch Gottes Erfahrungen, sie gehören dazu. Das muss ich natürlich unbedingt sagen, dass wenn man Gott erfährt, dann sind das Erfahrungen einer Wirklichkeit. Man kann sagen, das ist subjektiv, hat einen subjektiven Anteil, hat auch einen objektiven. Man kann Hirnströme messen. Das hat immer auch einen objektiven Anteil. Aber das eigentlich Religiöse, das ist nicht messbar, das ist nicht beobachtbar. Und das existiert eben trotzdem. Wir haben ein Wirklichkeitsverständnis, ein Weltbild, das von der Naturwissenschaft reduziert ist. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Die Wirklichkeit ist mehr, weil es ist eine subjektive, aus einer Perspektive des Innen, des Menschen, eine Perspektive von innen nach außen. Es ist nicht eine neutrale Messung, die jeder Mensch gleich macht.
Liegt der Konflikt vielleicht gerade an der Stelle, dass die Physik oder der Physikalismus, also diese Sicht, dass wir alles durch Naturwissenschaften beschreiben können, der beruft sich ja auf Erkenntnisse, die messbar und beobachtbar sind und damit auch eine objektive Wirklichkeit darstellen, die für jeden gleich ist. So, da kann man nicht diskutieren. Und bei diesen anderen Phänomenen, Gefühle, Gotteserfahrungen, das wirkt für Menschen so hochgradig spekulativ, oder? Weil es eben so subjektiv ist. Würdest du sagen, daran liegt der Konflikt, dass manche Leute sagen, sowas gibt's eigentlich gar nicht, das ist alles nur Einbildung oder sonst irgendetwas?
Sagen Sie das einem Trauernden, der gerade einen nahen Verwandten verloren hat. Eltern, die ein Kind verloren haben. Sagen Sie, das ist ja nur subjektiv. Physikalisch ist da eigentlich nichts passiert.
Was würdest du denn sagen, Arnold? Warum sollten wir uns eigentlich auf unsere subjektiven Erfahrungen verlassen können? Oder noch zugespitzter, du hast von Gotteserfahrungen gesprochen. Sind eigentlich solche religiösen Erfahrungen zuverlässig? Also sollte man die ernst nehmen, gerade dann, wenn sie doch nicht objektiv sind, weil daran stören sich ja ganz, ganz viele.
Also sie sind subjektiv, sie sind diskutierbar. Man soll sie aber ernst nehmen, das schon, aber nicht kritiklos. Das ist wahrscheinlich vielleicht der Unterschied. Wenn wir etwas messen mit einem Instrument, das wir gut kennen, wenn wir das sehr bekommen, dann nehmen wir das als eine Wirklichkeit. Wenn wir aber eine subjektive Empfindung haben, und sei es auch etwas, das uns sehr klar ist, Schönheit, ein Sonnenuntergang oder was immer, dann ist das natürlich nicht so kritiklos real. Aber es ist trotzdem da. In unserem Leben ist viel mehr subjektive Wahrnehmung. Und das hat auch seinen Vorteil. Wir brauchen das. Die Wahrheit kann durchaus auf der subjektiven Seite sein. Aber wir müssen kritisch sein. Ich möchte nicht subjektivistisch sein, dass nur noch das Subjektive gilt. Wir müssen kritisch sein.
Und hast du da für dich irgendwie eine Art, das zu überprüfen? Also du sagst, du willst nicht subjektivistisch sein. Jetzt kann ja das Empfinden einer Gotteserfahrung real sein, aber es kann ja auch nicht real sein. Also man kann sich ja auch täuschen. Hast du da für dich eine Art, wie du damit umgehst, wenn du den Eindruck einer Gotteserfahrung hast?
Ja, was sind Gotteserfahrungen? Ich habe das Gefühl einer Präsenz. Ja, das sind alles natürlich nicht felsenfeste Beweise Gottes. Ich erinnere mich immer an die Geschichte von Petrus da. Da hat Jesus dann gesagt zu den Jüngern, wollt ihr aufgehen oder kommt ihr mit? Und Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wohin denn sollten wir gehen? Wir haben nur das. Wir haben nur das Subjekt. Aber das ist ja auch schön. Es überwältigt uns nicht. Wir können immer wieder auch kritisch sein und immer wieder überlegen, ob wir das wirklich wollen. Oder das Getragensein, das ist für mich ein religiöses Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich werde getragen, auch wenn es in den Tod geht. Das ist ein Vertrauen.
Du hast ja gerade schon Jesus angesprochen, also der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, wo wir Christen eben sagen, Jesus hat nicht nur gelebt, sondern Jesus ist auch am Kreuz gestorben, Jesus ist auch noch 3 Tagen wieder auferstanden. Was ist denn Jesus für dich persönlich? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du schon immer Christ warst oder auch wie ich erst später im Leben dazu gekommen bist, aber wie dem auch sei, was würdest du jemandem antworten? Wer ist Jesus für dich?
Ja, für mich hat Jesus die zentrale Bedeutung, ja. Er ist, also für mich ist es vor allem die Art, wie er gestorben ist, wie er verhaftet wurde, wie er gequält wurde, wie er Antwort gegeben hat, wie er dann ans Kreuz gegangen ist, auch nicht ganz freiwillig, auch ein bisschen gehorsam, aber doch durchgestanden. Und am Schluss ist es eben dann nicht einfach fertig gewesen, sondern es ist weitergegangen. Das ist das Überraschende.
Und jetzt ist es ja in deinem Leben so, dass du ja sehr, sehr lange von deinem Glauben und gleichzeitig auch von der Wissenschaft, speziell von der Physik begleitet wurdest. Ich würde interessieren, wo du da so eine Überschneidung siehst. Und um auf deinen Artikel zurückzukommen, du hast es geschrieben, im Staunen treffen sich Wissenschaft und Religion. Was genau meinst du damit?
Die Feinabstimmung ist sicher ein Grund zum Staunen. Aber es gibt noch andere Gründe. Wenn ich sehe, wie Sterne entstehen, das ist unglaublich kompliziert. Dass das funktioniert und so häufig, es entstehen unglaublich viele Sterne im Universum. Das sind etwa 10.000 pro Sekunde. Also das ist unglaublich kreativ. Da staune ich schon.
Gerade mal eine Frage, die ist gar nicht theologisch, die ist rein astrophysikalisch, weil ich da noch nie eine richtige Antwort so gefunden habe, wo du gerade von Entstehung von Sternen gesprochen hast. Die Sonne ist ja auch ein Stern. Woher weiß man eigentlich, wie alt die Sonne ist? Denn da Erdproben zu nehmen, ist ja furchtbar schwierig. Wie kommt man da auf eine Zahl? Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Kannst du mir helfen?
Also die erste und wahrscheinlich immer noch beste Art ist aus den Uranisotopen. Es gibt verschiedene Isotope von Uran, die zerfallen mit verschiedenen Halbwertszeiten. Da kann man das Verhältnis von verschiedenen Isotopen nehmen, das man auf der Erde misst. Man kann das Alter der Erde relativ gut aus diesen Messungen bestimmen. Und das kann man natürlich noch verfeinern. Es gibt auch Isotope in der Sonne, die man spektroskopisch bestimmen kann, die Häufigkeit bestimmen und auch da wieder Verhältnisse messen kann. Lithium ist ein Beispiel, das eben aufgebraucht wird im Laufe der Jahre. Also die Idee ist, es sind mehrere unabhängige Messmethoden und die geben alle ungefähr das gleiche Resultat.
Ja, dank dir. Ich will nochmal auf ein anderes Thema. Du hast vorhin das Wort Wahrheit erwähnt. Und ich meine natürlich auch Physiker, die sich jetzt nicht als Christen zählen, sondern ganz klare Atheisten sind. Natürlich geht es denn ja auch irgendwie um Wahrheit. Keiner sagt ja irgendwie, ich schließe Gott auf jeden Fall im Vornherein aus, ich will nicht, dass es Gott gibt, sondern ich unterstelle ja auch den atheistischen Physikern, dass Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit sind. Aber was willst du sagen? Warum tun sich trotzdem viele Physiker so schwer mit dem Gottesgedanken? Weil das ist ja etwas, wo Christen sagen, da findet sich Wahrheit, und trotzdem blockieren manche Physiker, meinem Anschein zumindest nach.
Der Anteil der Atheisten ist nicht sehr groß. Die meisten, die sagen, ich verstehe das nicht. Also viele, das sind eigentlich Agnostiker, verstehe nicht, wovon die Theologen sprechen. Eben, die sind aber in diesem Gottesbegriff des Lippengrüßens gefangen und sehen nicht, dass es noch andere Kanäle gibt. Ja, man könnte das Offenbarungen nennen oder also andere Erfahrungen, Gotteserfahrung. Und darum sollten wir die Lücken nicht betonen. Wir sind wieder am Anfang zurück. Aber es gibt viel Missverständnis. Natürlich, die Kirchen haben auch ihren Anteil daran. Und ich glaube, die wirklich knallharten Atheisten, das ist eine sehr, sehr kleine Zahl.
Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest oder wo du Verbesserungspotenzial siehst? Dialog zwischen Naturwissenschaftlern, vielleicht auch speziell Physikern, und religiösen Menschen?
Ja, diesen Dialog gibt es ja seit einigen Jahrzehnten schon. Da ist der Fortschritt im Moment nicht sehr groß, er war aber mal sehr groß. Also da hat schon vieles gebessert. Theologen haben halt ihre eigene Sprache. Und das ist für Physiker, für Naturwissenschaftler schwer zu verstehen. Ich muss gestehen, wenn ein Theologe theologisch spricht, dann verstehe ich das meiste nicht, wenn er wirklich Fachsprache spricht. Natürlich versteht ein Theologe die Quantenmechanik auch nicht so einfach. Aber es lässt sich relativ popularisieren. In der Theologie wird das nicht unbedingt gemacht. Also es wird in einer Sprache gesprochen, die nicht verständlich ist. Dann kommt dazu, dass wir in der Naturwissenschaft natürlich in der Gegenwart leben. Alles, was 1900 steht, Publikationen, die 1974, 1999, das ist schon so lange her, das ist schon nicht mehr lesenswert. Also wir haben nur eine Gegenwart in der Naturwissenschaft. Die Theologen, die sprechen fast nur noch von der Vergangenheit. Die haben sehr viel Mühe, ihre doch interessanten Erkenntnisse eigentlich, zum Beispiel in der Bibelwissenschaft oder auch sonst, in die moderne Zeit zu übertragen. Also wir sprechen von verschiedenen Ebenen, von der Zeitentwicklung, von der Geschichte der Theologie und von der momentanen Zustand der Naturwissenschaft. Da ist auch relativ schwierig. Aber ich habe mit Theologen zusammengearbeitet. Ich habe sogar mit einem Theologen jahrelang jede Woche Mittag gegessen. Wir hatten Lunch und haben einander gegenseitig ausgefragt, bis wir das Gefühl hatten, jetzt verstehen wir, von was der andere spricht. Es ist ein Verstehensproblem.
Wie geht's dir persönlich damit, mit deinem Glauben und gleichzeitig als Physiker tätig zu sein? Hast du das Gefühl, dass du da gut drüber ins Gespräch kommst, oder merkst du da auch, dass das für dich so ein Spannungsfeld ist, mit anderen Physikern, Naturwissenschaftlern über deinen Glauben zu sprechen?
Physiker sprechen über Physik schon so.
Auch in der Mittagspause?
Wir sind natürlich Fachidioten, ja. Also das ist zum größten Teil schon so. Ja, wir sprechen auch nicht über Politik, also um Himmels Willen. Wir sprechen über Physik, das ist viel interessanter. Aber sonst gibt es Leute, natürlich, die kennen meine theologischen Ausführungen. Die wissen, was ich geschrieben habe. Da gibt es da solche, die sagen, ja, das, jetzt verstehe ich endlich mal, wovon die Theologie spricht, was das eigentlich mit der Religion auf sich hat.
Wo du gerade deine Bücher ansprichst, du hast es zwar überhaupt gar nicht verlangt, dass wir es erwähnen, aber genau, ich werfe sie trotzdem mal rein, nur um einmal euch da draußen zu zeigen, was Arnold also schon so an Büchern geschrieben hat, neben seinen astrophysikalischen Papers. Also das geschenkte Universum, Astrophysik und Schöpfung, das ist eins deiner Bücher, Arnold von 2018. Und genau, 2015 hast du auch nochmal geschrieben, würfelt Gott? Fragezeichen, was Physik und Theologie einander zu sagen haben. Und ziemlich frisch, nämlich vom April 2023, da hast du, das ist schon eher Lyrik als Prosa, unfassbar verschwenderisch, astronomische Psalmen. Genau, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein wunderbares Werk, einmal mal von einem Astrophysiker, der sich da auf, ja, schon auf lyrische Art und Weise einmal mit seinen Erkenntnissen beschäftigt. Das sei nochmal reingeworfen. Das ist eine super Lektüre.
Ja, das hat mir jetzt gerade dieses Buch über astronomische Psalmen, diese Lyrik, das war ein Versuch, die Leser zum Staunen zu bringen. Zum Staunen über das Universum. Da müssen wir einfach mehr davon sprechen. Das ist sehr wichtig. In den Papers, da findest du nichts vom Staunen. Nicht über das sprechen wir nicht in den Fachliteratur. Aber jetzt muss das endlich mal gesagt werden, wie das wirklich erstaunlich ist, dieses Universum. Und wie reagiert, das ist das Sachliche, das habe ich so geschrieben, wie es eben ist. Und wie reagiere ich jetzt darauf? Also die subjektive Antwort, das ist ähnlich wie in einem Psalm. Also ich reagiere vom Glauben her natürlich, aus dem subjektiven Erstaunen. Das ist auch ja subjektiv, das Erstaunen. Ich lasse mir das Erstaunen nicht verbieten, ich spreche darüber und ich nehme jetzt das subjektive Element des Glaubens, um das, ja, zu sagen, wie das mich berührt, wie ich darauf reagiere.
Was, Arnold, würdest du eigentlich jemanden raten, der aktuell staunt, aber der sagt, Mensch, irgendwie, ja, du hast recht, wenn ich in die Sterne reinschaue, so in abends in den Sternenhimmel, das lässt mich echt staunen. Aber ob es Gott gibt, wer weiß, vielleicht ja, vielleicht nein. Was würdest du so einer Person sagen, die da staunend suchend ist?
Ich würde sagen, also Staunen ist mal sehr gut. Das ist das, was du unbedingt machen musst. Daraus gibt sich nicht notwendigerweise ein Gottes, ein Angesprochensein. Aber es könnte passieren, dass wenn du darüber nachdenkst oder noch mehr staunst, dass dir plötzlich die großen Fragen in den Sinn kommen. Was hat das eigentlich für einen Sinn? Was hat das für ein Ziel? Das ist der Ursprung. Die großen Fragen, was ist das, was aus dem Staunen folgt? Das kann keine Naturwissenschaft beantworten. Und dann kommt die Warum-Frage. Diese großen Fragen, die können vielleicht darüber hinaus zu Gott zeigen, ja.
Vielen Dank dir, Arnold. Sehr spannend, wie du Physik, Staunen, Religion, Glaube zusammenbringst und auf die großen Fragen münzt. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich möchte nochmal erwähnen, die Bücher seien empfohlen an dieser Stelle. Ihr findet sie auch nochmal in der Beschreibung bei uns und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ihr noch Fragen habt, Dinge, die offen geblieben sind, dann dürft ihr das gerne wieder an uns adressieren. Ihr könnt uns gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse, an unser WhatsApp-Handy oder ihr kommentiert fleißig auf YouTube. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt, welche Fragen offen geblieben sind, wo ihr vielleicht auch kritische Rückfragen habt. Dann wollen wir gerne darauf eingehen. Auf Wiedersehen.